die Welt der Jagd.
Ho, herzlich willkommen zum Dezember-Podcast von Hunt on Demand. Rufen, so haben wir auch noch nicht angefangen, oder?
Nee, ich hoffe, du hast Geschenke heute für mich.
Oh, ich weiß gar nicht, wie viele. Ob ich die alle ins Auto bekomme, wenn wir uns nochmal sehen.
Oh, da würde mich freuen. Kann man dich auch buchen so als Weihnachtsmann für, ja, für den Heiligen Abend?
Ja, ja, ich habe den Bart jetzt ein bisschen stehen lassen. Das passt.
Sehr schön, sehr schön.
Rufen, wie geht es dir?
Mir geht's vortrefflich. Ich bin einer der wenigen, die sich nicht auf der Drückjagd des Jahres infiziert haben. Tim, ich hoffe, es geht dir auch gut.
Das hört sich an, als wäre da so eine heftige Seuche irgendwo gewesen.
Ja, also es hat einige echt doch erwischt, ne? So Bronchitis und was man alles so hört. Aber wir beide sind standhaft.
Vielleicht hat es die Influencer jetzt ja mit der Influencer erwischt. Das hat schon einen Grund, warum der Name so negativ besetzt ist, ne?
Ja, ist so. Ich kann sie oder, auch nicht leiden, die Influencer.
Oder Ruben, weil ja so viele Schweine auf der Strecke lagen, haben wir uns als erste Menschen überhaupt auch mit ASP infiziert.
Also ich habe das Schweinefieber auf jeden Fall gehabt. Das habe ich während der Jagd gespürt.
Du hast dich schon am ersten Tag infiziert, ne?
Ja, ja. Du bist ja nicht so sehr im Fieber gewesen, glaube ich.
Nee, das war mir zu bunt. Das seht ihr im Film, warum das jetzt so lustig ist, dass mir das zu bunt war.
Ja, ich wünschte, die Leute könnten es jetzt schon verstehen, aber ja. Die sechste Drückjagd des Jahres, ist das eigentlich zu fassen, dass die Zeit so schnell dahin fliegt? Also für mich ist das noch gefühlt wie gestern. Da habe ich am Telefon gestanden mit dir und habe mit dir darüber gesprochen, wie das eigentlich so ist, so Hand und Demand, mache ich da mit, mache ich da nicht mit und jetzt Drückjagd des Jahres Nummer 6.
Ich finde es auch unfassbar. Einem wird das ja am meisten bewusst, finde ich, wenn man die Thumbnails, also die Titelbilder der Drückjagd des Jahres sieht, wie wenig Leute da am Anfang standen und wie viele Menschen da jetzt auf einmal stehen, die da mitmachen, mit jagen, mit filmen, mit organisieren, mit begleiten. Das ist schon Wahnsinn und wie alt man einfach wird. Ich habe letztens jemandem geschrieben, so hey, da war ich schon mal vor 30 Jahren.
Ja, da war ich noch, hing ich noch an der Muttermilch quasi.
Sozusagen, ja. Aber das ist schon wild. Und jetzt, ja, die sechste Drückjagd des Jahres, Hunt on Demand, ist jetzt schon im siebten Jahr. Ja, ich glaube im siebten Jahr. Und ja, wir sind alle irgendwie schon fast groß geworden. Ne?
Ja.
So Nikolaus zum Beispiel, der war irgendwie so 11 oder 12, als Hunt on Demand gegründet wurde.
Das ist schon krass. Er hat es dann auf jeden Fall auch in der Muttermilch aufgesogen, sozusagen. Jede Drückjagd des Jahres gab es gefühlt so ein Thema, sage ich mal so. Die erste Drückjagd des Jahres, das war so die Rekorddrückjagd des Jahres. Damals Rekordstrecke im Reimannforst mit, ich glaube, 137 Stück Wild.
Ja.
Dann gab es die zweite, was war denn da? War das die Regendrückjagd schon?
Ja, da hat es richtig geregnet.
Die Regendrückjagd des Jahres. Dann gab es mal die Drückjagd des Jahres mit diesem Hirsch, weißt du noch, den Paul Reimann da befreit hat. Dann gab es die Schneedrückjagd des Jahres. Und jetzt die sechste. Was wäre dein, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, Arbeitstitel für diese Jagd?
Die Jagd ist irgendwie ein bisschen komisch gewesen dieses Mal, weil alle waren zwar so ungefähr auch auf ihren bekannten Ständen, aber der Wind kam aus einer anderen Richtung und das Wild ist auch ganz anders gelaufen als sonst. Ich zum Beispiel habe super viel Wild gesehen. Also daran hat es wirklich nicht gelegen, dass mir das zu bunt wurde. Ja, es war irgendwie eigenartig.
Also am ersten Tag, das können wir schon mal wegnehmen, gab es ja wirklich einen Revierrekord für diese Revierhälfte, in der wir gejagt haben. Da lagen, glaube ich, 74 Stück, nee, gar nicht, weil 87 Stück Wild lang auf der Strecke, kann das sein?
Ja, ja, ja.
87 Stück Wild, Wahnsinn. Und trotzdem, die Strecke war ja ganz anders verteilt als sonst. Also es gab ja nicht dieses so diesen einen, der so völlig abgeräumt hat.
Ja, und darüber war ich auch sauer, dass ich da jetzt nicht einen Stand bekommen habe, wo ich 10 Stück Wild schießen kann.
So kenne ich dich.
Das hat mich dann schon enttäuscht ein bisschen. Das ganze Jahr freue ich mich da drauf. Nein, Quatsch. Also es war eigentlich so, wie es sein soll auf einer Drückjagd, nämlich, dass jeder so zwei Stücke schießt. Also dass eigentlich keiner dabei ist, der drei hat oder nur ganz wenige. Also die Strecke war super verteilt auf alle Schützen.
Ja, und sie war vor allem nicht nur auf die Kameraleute verteilt. Und das finde ich auch eigentlich so schön, weil es ist ja trotzdem eine Jagd, wo es nicht sich um die Einzelnen dreht, um uns Publisher, die da irgendwie möglichst gut dastehen, sondern es geht ja auch um die ganze Jagdgesellschaft. Also auch wenn das vielleicht die Kameras nicht in dem Maße hergeben, wie es die Strecke getan hat, war es doch eine sehr erfolgreiche Jagd. Und vielleicht kann man sagen, war es die normale Drückjagd des Jahres?
Ich weiß es nicht, Rufen. Das Problem ist ja, jeder hat ja trotzdem unfassbar viel erlebt. Und ich kenne ja auch nur die Hälfte bis jetzt aus Erzählungen, was dann wirklich alles auf Kamera ist und was die Leute vielleicht selber gar nicht mitbekommen haben, was auf Kamera ist, das wissen wir ja gar nicht.
Ja, da hast du vielleicht schon recht. Es war ja auch so, wir haben schon auch eine große Last getragen, finde ich. Denn letztes Jahr war es ja schon so die perfekte Drückjagd des Jahres. Es ist ja einfach nichts schiefgegangen. Es gab nur saubere Erlegungen, keine falschen Stücke, die nicht freigegeben waren. Die Gewichtsbeschränkungen wurden eingehalten. Und da konnte es ja auch eigentlich in dem Sinne nur schlechter werden. Ist dir da was zu Ohren gekommen?
Ja, letztes Jahr waren Paul und Gerold ja so glücklich, weil sich eben alle wirklich exakt an die Freigabe gehalten haben. Es war eigentlich schon klar, dass nachdem das so gut gelaufen ist letztes Jahr, dass es dieses Jahr definitiv nicht besser laufen kann und eigentlich faktisch nur in die Hose gehen kann. Und man muss am Ende sagen, ist es auch. Es ist schon in die Hose gegangen. Immer noch so, dass es vollkommen in Ordnung ist, was den Tierschutz angeht, aber eben nicht vollkommen in Ordnung, was die Freigabe angeht. Also es waren grundsätzlich sauenfrei bis 60 Kilo und natürlich keine führenden Wachen. Und wenn dann natürlich eine 80 Kilo Sau liegt, dann ist die schon mal mindestens 20 Kilo da drüber, ne?
Es ist auch tatsächlich so, dass das auf Kamera passiert ist, meines Wissens. Mhm. Ich will noch gar nicht sagen, wem es passiert ist, aber vielleicht ist es auch nochmal schön zu sehen, dass wir alle nur Menschen sind und ja, wenn wir gemeinsam jagen, dann können eben auch solche Dinge passieren. Und wie du schon sagtest, solange es im Rahmen des Tierschutzes in Ordnung ist, findet sich da immer eine Lösung, die für alle, denke ich, mehr oder weniger zufriedenstellend ist. Und insofern, denke ich, ist es wichtig, wie geht man damit um? Und ich hoffe, das können wir auch zeigen.
Ja, das Wichtigste ist vor allen Dingen, dass man da zu seinen Fehlern steht. Und das können wir schon vorwegnehmen. Die Person, der es passiert ist, wäre eine gewesen, wo man es am wenigsten erwarten würde, weil sie eben sehr erfahren ist, trotz ihres jungen Alters, sage ich jetzt mal. Aber eben auch dann kann es im Eifer des Gefechts oder aufgrund der Situation eben passieren, dass mal ein Fehler vorkommt. Wenn man dann aber dazu steht und sich nicht anfängt rauszureden, sondern auch wirklich sagt, dass einem leid tut und Besserungen anbietet, dann ist es auch kein Weltuntergang, ne? Aber da sind wir einfach ehrlich und das werdet ihr im Film sehen, dass die Fehler, die passiert sind, auch gezeigt werden.
Wer frei von Fehlern ist, der werfe den ersten Stein und ich denke, das hast du gut gesagt. Ich hatte auf meiner eigenen Drückjagd letztes Jahr den Fall, da habe ich es vor der Jagd gesagt. Das Wichtigste ist heute, dass wir alle ehrlich sind. Und wem ein Fehler passiert, das ist nicht schlimm, da können wir drüber sprechen, aber ich möchte nicht, dass irgendwas unter den Teppich gekehrt wird. Und dann war da ein Schütze, der hat seine Schüsse auf Schwarzwild mir verschwiegen.
Mhm. Ja. Nachweislich.
Nachweislich, ja. Ich habe im Prinzip in der Nähe seines Strandes gestanden und habe das alles gehört und habe ich ihn angerufen, ob da irgendwie was ist, weil die Hunde hinterher sind und dann hat er gesagt, er hätte nicht geschossen, so mehr oder weniger. Und sowas geht halt nicht. Das ist ein Verhalten, da muss man dann auch ganz klar aussieben. Und Gott sei Dank ist das auf der Drückjagd des Jahres bisher noch nicht passiert.
Erstmal haben da alle großen Respekt vor dieser Jagd grundsätzlich und dann sind auch alle Leute, die wir jetzt dabei haben, einfach ehrlich und sagen dann auch, wenn mal was schiefgelaufen ist, gehört eben dazu und man kann auch, also mit unehrlichen Leuten zu jagen, das geht ganz schnell in die Hose.
Ja, richtig.
Aber was mir auch noch aufgefallen ist, Rufen, ich glaube, wir werden wirklich alt. Also so wenig wurde auf der Drückjagd des Jahres an den ersten beiden Abenden auch noch nie getrunken, habe ich das Gefühl.
Man kann auch sagen, es ist gar nichts Schlimmes unbedingt. Wir haben ja eigentlich letzte Folge schon drüber gesprochen, dass man am Abend vor der Jagd nicht saufen sollte und haben sich alle dran gehalten und ich würde auch sagen, dass die Schießleistung dementsprechend gut war am ersten Drückjagdtag, oder? Also am zweiten eigentlich auch.
Also ich war auf jeden Fall an beiden Tagen topfit und du weißt ja, besonders am zweiten Tag habe ich ja einen relativ langen Marsch bis zu meinem Stand. Wir waren ja Nachbarn. Ich musste ja noch ein paar hundert Meter weiterlaufen als du. Und da habe ich doch wirklich gemerkt, Rufen, dass es viel einfacher ist, weite Strecken zu gehen, wenn man nicht raucht.
Ich wollte gerade sagen, ob du mir jetzt erzählen willst, dass du jetzt nie einmal gesoffen hast vorher, aber es geht ums Rauchen. Bist du tatsächlich jetzt Nichtraucher, oder?
Seit exakt heute 6 Wochen.
Nein.
Ja, es macht schon wirklich einen riesengroßen Unterschied, wenn man geht und wenn man läuft oder wenn man irgendwo hochklettert. Also es hat nur Vorteile eigentlich, bis darauf, dass es natürlich massiv nervt, nicht zu rauchen.
Oder wenn man dicke Bachen aus dem Sumpf ziehen muss, ne?
Ja, also die Erfahrung habe ich jetzt persönlich noch nicht gemacht, aber bestimmt auch hilft es da.
Ja, kann ich dir nur zu gratulieren. Ich hoffe, es hält lange durch. Dein Körper wird es dir danken und auch, denke ich, der Spaß auf der Jagd, weil es ist ja wie auf der Bergjagd. Wenn du nicht hochkommst, weil du ein Sauerstoffzelt brauchst, dann ist es auch einfach nicht so schön.
Das ist absolut so. Also ich glaube, ich bin so fit wie seit 15 Jahren nicht mehr. Meine Vitalwerte sind wie von einem jungen Rehbock. Es ist grandios. Also ich glaube, wenn ich jetzt da weiter dranbleibe und durchhalte, das ist ja das Ziel. Ne? Man tut sich das ja nicht an, wenn man nicht langfristig nicht rauchen will, dann geht das noch richtig, erlebe ich nochmal so ein, wie nennt sich das?
Naturverjüngung.
Ja, genau. Fühle ich mich wie eine Naturverjüngung, so in die Richtung. Nee, ist wirklich schön und ich kann auch alle anderen nur dazu ermuntern, die rauchen, lasst es sein. Es ist zwar wirklich 6 Wochen absolut durch die Hölle gehen, aber es wird besser irgendwann, glaube ich.
Also eigentlich dachte ich, dass ich dich irgendwann mal in so einer Marlboro-Werbung sehen würde. Weißt du, wie du dann so auf so einem alten Pferd da lang reitest, Cowboy-Hut, irgendwo die Rocky Mountains im Hintergrund oder in so einer Netflix-Doku, weißt du, wenn die Leute sich dann am Anfang so hinsetzen auf dem Stuhl und erstmal so richtig an der Zigarette ziehen, ausatmen.
Ich spiele den Marlboro-Mann in der Netflix-Verfilmung. Das wäre auch toll. Dafür würde ich wieder anfangen zu rauchen, sagen, bin ich ganz ehrlich. Da bin ich dabei. Naja, so ist es auf jeden Fall. Also die Drückjagd des Jahres war natürlich wieder ein Riesen-Event und es ist viel passiert, deswegen rufen, letztendlich muss ich dir widersprechen, eine normale Drückjagd des Jahres war es definitiv nicht, weil ich weiß auch schon so ein paar Sachen, die echt wieder kurios sind, die wir aber auch zeigen werden, auch wenn sie ein bisschen verrückt sind. Du bist ja der Meister des Schnittes wieder der Drückjagd des Jahres. Ich übernehme ja hingegen dafür Jurassic Elena dieses Jahr, aber ich glaube, da werden wir beide noch viel Spaß beim Schneiden haben.
Kann man nur hoffen, dass wir schnell fertig werden damit.
Ja, schnell ist da so eine Sache, ne? Also ich schneide ja dieses Jahr Elena und es ist das erste Mal, dass ich das schneide in der Form, allgemein so ein großes Filmprojekt. Ich habe schon mal die Hoodwee habe ich schon mal geschnitten, ich glaube ein oder zweimal und jetzt Elena. Und das ist schon wirklich ein Brett. Also Rufen, was du da jedes Mal immer geleistet hast die letzten Jahre, ist schon wirklich aller Ehren wert. Wenn man es dann nochmal selber macht, merkt man auch wieder, was da für eine Arbeit hintersteckt. Das ist schon brutal.
Ja, absolut. Also ich merke es auch selber, weil ich jetzt dieses Jahr ein bisschen mehr Zeit für eigene Projekte habe und auch jetzt in der Vorweihnachtszeit so einfach mehr Luft ist. Also ist schon, kann ich mich dran gewöhnt, Tim.
Aber was würdest du sagen, jetzt sind wir ja mal unter uns, was ist das Schwerste oder das, was am längsten dauert im Schnitt? Also wenn du das Material, hast du alles auf dem PC und jetzt geht es darum, das irgendwie aneinander zu rein. Was ist da die größte Challenge für dich?
Boah, also ich schneide ja immer erst die einzelnen Kameras quasi, die einzelnen Teams, wie auch immer. Und das geht eigentlich noch ziemlich schnell. Da bin ich sehr schnell mit durch. Dann geht es darum, eigentlich diesen roten Faden zu finden. Und das ist schon eine Arbeit, die dauert länger, als man denkt, auch wenn du vorher alles vorgeschnitten hast. Aber so gerade bei Drückjagd des Jahres ist ja die große Herausforderung, dass du ja irgendwie diesen Überblick brauchst, wo stehen diese ganzen Leute in dem Wald verteilt und wie ist denn das Wild von links nach rechts gelaufen und dass du da nicht zu große Fehler machst, weil das merkt man dann, glaube ich, doch als Zuschauer. Und wenn du es schaffst, das Puzzle von diesen Einzelteilen so zusammenzufügen, wie es eigentlich wirklich war, dann, glaube ich, ist das richtig gut und ist auch echt schwierig.
Ja, das ist wirklich der Schlüssel und ich glaube, ein passender Vergleich mit so einem Puzzle. Wenn so ein paar Teile nur so halb richtig eingesetzt sind, dann wird's unrund und das merkt man tatsächlich dann als Zuschauer, weil man irgendwie das Gefühl hat, hier stimmt doch irgendwas nicht.
Ja, und das ist ja auch gleichzeitig wieder das Schöne bei Drückjagd des Jahres, weil es ist ja echt, es ist ja nicht irgendwie geskriptet, das kannst du ja sowieso nicht, wie die Tiere durchs Treiben laufen und was auch immer so passiert. Aber dadurch ergeben sich ja so authentische Geschichten, finde ich, das ist einfach so geil. Also für mich ist das so die absolut transparenteste, ehrlichste und ja einfach, es gibt's halt nicht sonst, ne?
Bei Elena hingegen hat man ja den Vorteil, dass man da auch an die Tageszeit gebunden ist. Also man muss die Sachen ja, was die Helligkeit angeht, am Tag oder wenn es dann dunkel wird, muss man ja richtig einordnen. Du kannst es ja nicht von hell auf dunkel und von dunkel auf hell machen.
Ja, ja.
Das heißt, du musst ja die Zeit einhalten, sozusagen. Sonst wird's komisch. Auch wieder da. Ich glaube, den Tipp mit den einzelnen Kameras zu schneiden zu Beginn, habe ich dir sogar mal gegeben vor ein paar Jahren. Das habe ich auch so gemacht, also auch jetzt bei Elena. Und diesen Grobschnitt zu machen, fand ich relativ einfach. Also das hat, dass alle diese Szenen einfach mal aneinander zu reihen bei allen Leuten, bei den ganzen Kameras, hat vielleicht 2 Tage gedauert, da hatte man das. Ne? Und dann wird's so ein bisschen enger. Also dann guckt man nochmal über die Szenen drüber, dann schneidet man wieder noch ein bisschen was weg und noch ein bisschen was weg und noch ein bisschen was weg. Dann fügt man hier und da wieder ein bisschen was hinzu und dann kommt man drauf, wenn man anfängt, die verschiedenen Kameras zusammenzufügen, kommt man drauf, okay, das könnte jetzt so aber auch nochmal mehr Sinn machen, weil es dann eher wieder dahin führt. Hört sich jetzt ein bisschen kryptisch an, aber so sitzt man dann vor seinem Schneideprogramm und holt diese einzelnen Puzzlestücke und versucht, die mal daran zu setzen und daran zu setzen und daran zu setzen. Nicht darum, um irgendwas verändern zu wollen in der Story, sondern um sie so rüberzubringen, wie sie tatsächlich war.
Hast du eigentlich sehr gut beschrieben, finde ich. Und das fällt mir bei der Drückjagd des Jahres im Vergleich zu diesem Jurassic Helena Projekt leichter. Jurassic Helena ist zwar vielleicht von der absoluten Datenmenge nicht so viel wie Drückjagd des Jahres, viel weniger Kameras, aber es ist halt einfach viel mehr Material. Da passiert viel mehr auf der Hirschrumpft. Und dann über diese 5-6 Tage Jagdreise passiert so viel, dass du am Ende halt auch viel längeren Film hast. Eine Drückjagd ist ja sehr highlight-orientiert, sag ich mal. Also du zeigst ja in einem Film nicht 5 Minuten, wie gar nichts passiert. Das kann auch spannend sein, wenn vor dir die Hunde irgendwie wild versuchen, aus der Deckung zu treiben. Aber das zeigen wir im Film nicht, weil da so viel einfach passiert, dass das dann einfach langweilig wäre in dem Moment. Und natürlich ist es auch dazu da, dass die Leute unterhalten werden. Deswegen kommen halt bei der Drückjagd des Jahres einfach nur die Highlights in Frage. So. Und das macht es für mich einfach als Cutter.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Man muss halt die relevanten Informationen erkennen. Also wenn jemand da jetzt eine An- oder Abmoderation macht, muss man erkennen, okay, ist es sinnvoll, dass das jetzt im Film ist? Sagt dem Zuschauer das irgendetwas? Oder kann das eigentlich weg? Oder brauche ich nur einen Satz davon? Ne? Weil man merkt das ja selber in seiner Aufmerksamkeitsspanne. Da fängt jetzt jemand an, was zu erzählen. Dann hörst du die ersten 10, 20 Sekunden zu und denkst dir so, ja, interessiert mich, ist wichtig, verstanden. Und dann sagt er auf einmal 3 oder 4 Sachen, wo du denkst so, hä?
Ja.
Was soll ich jetzt damit anfangen? Das spielt doch für mich jetzt gar keine Rolle, ob du jetzt das so meinst oder so meinst, ist doch egal. Und dann diese Informationen müssen halt raus, weil dann sonst schaltet der Zuschauer irgendwann ab, weil er sagt, ist langweilig, ist mir zu lang geschnitten, zu viele unnötige Informationen. Da muss man echt aufpassen.
Komischerweise, ich verstehe nicht, woran es liegt, aber irgendwie kriegt das ja keiner hin. Ich will jetzt keinen angreifen, aber wenn du so andere Filme anguckst, im Jagdbereich, auch so auf YouTube und so. Es gibt so viele Filme über solche Projekte, aber die sind meistens irgendwie kacke und ich gucke mir das an und denke mir, wie könnt ihr das verkacken? Tut mir leid, das ist einfach so zu sagen gerade. Für mich ist das fühlt sich nicht schwer, an die Drückjagd des Jahres zu schneiden. Das ist für mich alles, ich sag mal, per se vom Schwierigkeitsgrad her einfach. Das ist halt einfach nur brutal viel Zeitaufwand. Es ist einfach so komplex und riesig, aber es ist irgendwie leicht für mich und deswegen kapiere ich nicht, warum das andere nicht hinkriegen.
Aber es ist doch bei dir wahrscheinlich auch so, dass du um jedes Mal, wo du nochmal drüber schneidest, wird das ja immer kürzer normalerweise. Ne? Also es kommt ja immer mehr weg. Also das komprimiert sich ja so mit den Schneidevorgängen. Ne? Also man kann sich das, glaube ich, so vorstellen, als wenn man jetzt so einen Film zu schneiden, man geht quasi 5-mal drüber, im Sinne, man poliert den. Und jedes Mal kratzt man noch so ein bisschen was weg. Und wenn der am Anfang eine Stunde lang war, dann ist der nach 5-mal polieren nur noch 40 Minuten.
Ja, und du bist ja auch irgendwann dann völlig im Tunnelblick. Ne? So ein bisschen wie jemand, der betriebsblind wird, wenn du da die ganze Zeit dran sitzt. Irgendwann muss man das auch eigentlich mal weglegen für ein paar Tage und dann doch mal drüber schauen. Oder man schickt es halt einfach anderen Leuten, die mal drüber schauen, weil man dann einfach das so nicht mehr objektiv betrachten kann, weißt du?
Aber ich kenne genau dieses Gefühl, was du eben beschrieben hast, wenn man sagt so, ey, die anderen kriegen es nicht hin oder viele kriegen es nicht hin. Besonders bei YouTube fällt mir das auf, wenn ich dann in irgendeinen Drückjagdfilm oder in irgendeinen Jagdfilm reinschalte und dann fängt der die Person an zu reden, um die es geht und dann merke ich schon, okay, das hättest du schon vor 30 Sekunden cutten müssen, was da jetzt gerade erzählt wird, weil es komplett uninteressant ist und überhaupt keine Relevanz für den Film hat. Und dann weißt du schon, der Film wird nichts mehr.
Tja.
Weniger ist mehr.
Hoffen wir mal, dass es wieder gelingt dieses Jahr. Auf jeden Fall, Auswahl gibt es genug. Ich habe jetzt hier heute nochmal final alle Daten sortiert und zusammengetragen. Es ist über 2 Terabyte und also ich denke, es ist genug da, was es nicht uninteressant macht.
Der Schnitt. Ja, wir haben auf jeden Fall noch viel zu tun, Ruben, aber ich freue mich auch ein bisschen drauf. Ist dann doch auch ein schönes Gefühl, wenn man dann so ein Projekt dann abgeschlossen hat, ist man auch dann, je nachdem, wie es geworden ist, hoffentlich auch ein bisschen stolz.
Wenn es so fertig ist, dann ist man natürlich froh, stolz, erleichtert und dann ist man auch wirklich so, boah, jetzt bloß komm nicht wieder, du scheiß Projekt, so nach dem Motto, ne?
Lass mich in Ruhe.
Und dann kurz vorher kriegt man langsam wieder Bock drauf und dann ist man so mittendrin und auch hat Bock darauf und dann, aber das ist immer so wellenförmig, weißt du?
Okay. Ja, Ruven, für uns geht's jetzt ja auch los auf Drückjagd wieder, ne?
Wir treffen uns ja noch tatsächlich diese Woche und dann, ich glaube, das ist die erste gemeinsame Rückkehr dieses Jahr.
Nein.
Doch, ja, so ein Quatsch, auf Drückjagd des Jahres waren wir gemeinsam. Sogar Stadtmachmann.
Dann hast du mich schon wieder vergessen, das gibt's doch nicht.
Gottes Willen, ja, es wird Zeit, dass das Jahr zu Ende geht, aber nein, wir gehen gemeinsam jagen mit einer schönen eingefleischten Truppe, sag ich mal, und da freue ich mich auch drauf und es wird ohne Kamera sein.
Weil wir im Bundesforst sind.
Bundesforst und da können wir mal wirklich jagen für uns, ohne Kamera einfach auf die Jagd konzentriert sein, das ist auch ein schönes Gefühl.
Freue ich mich auch nochmal drauf, muss ich sagen.
Freue ich mich auch sehr drauf.
Ich hoffe, das wird so ein schöner Abschluss des Jahres für uns alle.
Ist auch meine letzte Jagd dieses Jahr, ich habe sonst, glaube ich, überhaupt nichts mehr auf dem Zettel. Außer ein bisschen dann natürlich Familienzeit, vielleicht mal ein bisschen durch den Wald spazieren, das Revier zwischen den Tagen. Aber jachtlich ist das der Abschluss.
Ich habe mich letztens auf einer Drückjagd richtig massiv geärgert, muss ich sagen.
Nee. Erzähl.
Jens und ich waren ja eingeladen von Herkila zu ihrem 40-jährigen Firmenjubiläum.
In Schweden, ne?
In Schweden.
In Schweden. So.
Die haben da alles vorbereitet. Es waren 2 Tage Drückjagd angesagt mit schönem Abendessen auch noch dabei. Und der erste Jagdtag hat stattgefunden bei Kiel Lennartsen, dem Gründer von Herkila. Der hat es damals ja aus Eigennutz gegründet, weil eigentlich ist Herkila ja ein kleiner Hof in Schweden. Und dort züchten sie seit über 300 Jahren Hunde.
Ach so, ich habe mich schon immer gefragt, was heißt Herkila eigentlich? Also ist das einfach nur so eine Bezeichnung von diesem Hundezwinger oder Hof, oder?
Ja, genau, von diesem Hof beziehungsweise Dorf, glaube ich. Ich glaube, das Dorf oder dieser Landstrich heißt irgendwie Herkila, wenn ich das richtig verstanden habe. Zumindest aber dieser Hof heißt auch auf jeden Fall so.
Ja.
Und die züchten alle möglichen Hunde und besonders der Vater von Kiel Lennartsen war da sehr, sehr aktiv und hat tausende Preise. Die haben da eine Halle mit unzähligen Trophäen für Hunde, für Zucht und alles Mögliche. Auf jeden Fall waren wir da. War eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. Das war so familiär. Wir haben so toll gegessen und schön gejagt. Es war einfach eine wirklich tolle Atmosphäre. Naja, auf jeden Fall am ersten Jagdtag war nicht viel los. Jens und ich haben zwar eine Elchkuh gesehen, die war an dem Tag aber nicht frei und dann lagen die Hoffnungen auf dem zweiten Tag. Und da hatten wir die Information bekommen, es ist ein richtig gutes Jagdrevier, dort sind viele Sauen und vor allen Dingen aber auch viele Elche. Und ein Elchbulle ist noch frei. Wenn der allerdings erlegt ist, ist auf Elche Hahn in Ruhe. Und alle Jäger, die dort dabei waren, wir waren ungefähr 25, hatten so ein Walkie-Talkie.
Also das heißt quasi, wenn jetzt irgendjemand von euch den Elch geschossen hätte, dann hättet ihr über euer Walkie-Talkie durchgegeben, ich habe den Elch geschossen und dann wäre der gesperrt gewesen.
Ganz genau, so sieht's aus. Und man muss jetzt dazu wissen, von diesen 25 Leuten, die dort gejagt haben, waren 5 vielleicht Schweden oder Dänen. Die restlichen Leute waren aus ganz Europa. Und man kann sich jetzt ja vorstellen, dass die Leute, die jetzt aus Schweden waren, schon auch zig Elche geschossen haben in ihrem Leben. Also für die war das jetzt nichts Besonderes, auf einen Elch da zu jagen. Für alle anderen, die in ihrem Leben noch nie einen Elch gesehen hatten, geschweige denn eingeschossen, war das natürlich jetzt eine super krasse Nummer. Also du bist echt anders aufgeregt, wenn du weißt, hier kann jetzt gleich ein Elch kommen und du kannst ihn theoretisch schießen. Ne?
Da wird auch schon mal so ein kleiner Elchjährling, wird dann schon mal zu einer ganz großen.
Wäre eine Riesennummer für jeden von uns gewesen. So, und wir waren natürlich alle heiß wie Frittenfett und haben gehofft, da kommt so ein Elch. Und ja, dann geht das Treiben so los und war auch richtig Musik drin. Man hat schon einige Schüsse gehört, Sauen waren drin. Bei Jens und mir kam auch schon eine Rotte Sauen vorbei. Und dann kommt eine Durchsage durchs Walkie-Talkie. I shot the bull. Und dann nochmal ein anderer so, copy. You shot a bull? Yes, I shot a bull.
Dann war die Hoffnung dahin.
Sehr teilnahmslos, aber diese Message. Ich hätte jetzt so erwartet, dass wenn jemand da jetzt diesen Elchbullen schießt, dass der völlig eskaliert am Funkgerät. I got it. What the fuck? What the hell? I got the bull. So, einfach nichts. So, I got the bull. Okay, keiner darf jetzt mehr an Bullen schießen. Alles klar. Dann wurde es aber noch wilder für Jens und mich, denn derjenige, der den Bullen geschossen hatte, saß 2 Stände neben uns. Auf 150 Meter Sichtweite saß Kiel Lennartsen, der Gründer von Herkila. Und der andere Typ stand 150 Meter hinter dem. Und kurz nach diesen Schüssen, während im Funkgerät dann kommt, okay, kein Elch mehr frei, kommen bei uns 2 riesige Elchbullen.
Oh nein, oh.
So, auf Schussentfernung. So, genau zwischen dem Herkila-Gründer und uns. Also genau zwischen uns, ganz langsam durchspaziert, wie so in Zeitlupe.
Wenn du so dicht dran bist, ne? So dicht dran und dann aber einfach so.
Es ist für schwedische Verhältnisse, war das schon wirklich ein dicker Elch. Die werden da ja nicht so groß wie jetzt in Kanada oder in Alaska, ne?
Eislecken an der Fensterscheibe.
Ja, und wir die natürlich gefilmt. Und ja, so, das kann doch einfach nicht wahr sein. Wir haben uns dann so beruhigt, dass wir gesagt haben, gut, die wären eh erst dem Herkila-Gründer gekommen. Dann hätte der ja wahrscheinlich eingeschossen, wäre für uns auch nicht mehr frei gewesen. Dem wäre aber nicht so gewesen. Denn später stellte sich heraus, dass derjenige, der den Elch geschossen hatte, auch ein Schwede war.
Ja.
Und dieser Typ hatte dieses Jahr schon irgendwie 4 oder 5 Elche geschossen.
Ah, Mist. Ja, das ist natürlich dann ärgerlich, ne?
So, jetzt gibt es ja Leute, die kriegen den Hals ja nicht voll und freuen sich dann aber immer noch trotzdem grandios auch über den 6. Elch, den sie dieses Jahr geschossen haben. Ne? Ich würde trotzdem sagen, krasses Kameradenschwein, ganz ehrlich, macht man nicht. Du bist aus Schweden, du weißt genau, was für ein Publikum hier ist. Dann lassen laufen. Das kannst du nicht bringen. Ne? Also ist einfach frech, finde ich per se schon, oder?
Ich würde es jetzt vielleicht nicht als frech bezeichnen, aber sagen wir mal so, wenn er ein bisschen mehr Feingefühl gehabt hätte, hätte er es halt vielleicht laufen lassen. Ne? Aber Auf der anderen Seite weiß ich nicht, du weißt ja auch, wie es ist, ne? Wenn Diana den Rock lüftet, dann ist man meistens auch gut beraten, auch zuzugreifen. Ne?
Naja, in dieser Situation, ich setze mal deine Worte, hätte ich mir ein bisschen mehr Feingefühl gewünscht, aber spätestens nach den Aussagen, die ich dir jetzt präsentieren werde, wirst du das Ganze auch anders sehen.
Ja.
Denn der gute Mann hatte diesen Elch dann einfach mal so geschossen und am Streckenplatz sagt er dann auch so, ja, also die Trophäe will er auch gar nicht haben. Er hätte schon so viele Elche in seinem Leben geschossen, wäre ihm total egal.
Ah ja, hätte man es auch schon den anderen Gästen lassen können, ne?
Und dann wurde es noch besser. Abends habe ich mir den dann mal gepackt, habe gesagt, pass mal auf, dem Elch und so, ich habe gehört, du willst die Trophäe nicht mitnehmen und so. Er so, ja, nehme ich auch nicht mit. Ich habe so viele Elche schon geschossen, ist mir so geil. Dann habe ich ihn angeguckt, habe ich gesagt, so, sag mal ganz ehrlich, warum hast du den denn geschossen? Wenn du schon so viele Elche geschossen hast, die Trophäe dich nicht interessiert und du eigentlich sagst, das Ganze war auch jetzt für mich kein besonderes Erlebnis und nichts.
Ja, da bin ich immer gespannt jetzt.
Dann sagt er, ich habe den geschossen, damit Kiel Lennartsen den nicht schießt. Ey, du schießt diesen Elch, damit derjenige, weswegen du überhaupt da sitzt, den nicht schießt.
Ach ja.
Ey, und dann ist mir wirklich der Kragen geplatzt. Also wirklich, ich war wirklich kurz davor, handgreiflich zu werden, weil ich mich so dermaßen darüber aufgeregt habe. Boah, da kriege ich Puls jetzt schon wieder, wenn ich darüber rede. Wie kann man so sein? Verstehe ich nicht.
Ja, es ist sprachlos. Also ich war die letzten Tage auf einer Jagd, wo der Beständer das komplette Gegenteil ist. Der hat ein sehr schönes Hochwildrevier, in dem seine Gäste schon deutlich mehr, ja, eigentlich alles und auch deutlich mehr Hirsche geschossen haben als er selbst, einfach weil er so ein größer Gönner ist. Und das ist irgendwie ein anderes Gefühl, dann auf Jagd zu sein, als wenn man nur was schießt, damit es der Nachbar nicht schießt. Das ist auch schon, es ist schon nicht schön, weiß ich nicht.
Ach, egal. Ich steigere mich da jetzt nicht, weil ich rieche mich nicht auf.
Ich muss gerade irgendwie kurz an Klaus Kinski denken. Ich bin gerade kurz vorgestellt, wie du vor ihm stehst und dann diesen Ausraster kriegst, die legendären.
Der war gut, den mag ich immer zu gucken. Wobei ich die Parodie noch besser finde.
Max Giermann, ne, oder?
Genau.
Ja, auch Weltklasse, wirklich.
Könnte man auch eine Doku drüber drehen, aber eine Doku ist eigentlich ein gutes Stichwort, denn wir drehen eine Doku, der Ruven.
Wir drehen eine Doku. Du hast mich ganz überrascht damit, also als ich das gehört habe, dachte ich so, boah, geile Idee, finde ich gut. Willst du mal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen?
Wir drehen die Hood-Story sozusagen. Die Idee ist über die letzten Monate entstanden und immer wieder hatte ich im Kopf, es wäre doch eigentlich mal schön, aus verschiedenen Perspektiven die Geschichte von Hunt on Demand zu erzählen, wie es jetzt mal wirklich dann dazu kam.
Aber glaubst du, dass, wenn da so viele Leute sich zu äußern, dass es da einen grünen Nenner gibt? Oder glaubst du, da wird jeder seine eigene Wahrheit haben?
Es ist total interessant. Ich habe gestern mit unserem Produzenten sozusagen gesprochen und er hat mir ein paar Ausschnitte gezeigt von Aussagen, die Leute gemacht haben. Also ihr müsst euch vorstellen, alle Menschen, die mit Hunt on Demand zu tun haben, wurden interviewt in der letzten Zeit. Und jeder hat natürlich komplett verschiedene Aussagen getroffen und komplett verschiedene Blickwinkel auf diese ganze Sache. Und er hat das jetzt aber alles schon gesichtet.
Ja.
Und schneidet das jetzt eben zusammen. Und das heißt, er weiß gerade am meisten über Hunt on Demand von allen. Ich weiß das ja alles gar nicht, was die Leute erzählt haben. Das wird jetzt so spannend.
Als ich interviewt wurde, ich musste mich so richtig teilweise auch anstrengen, mich an manche Dinge so korrekt zu erinnern. So, in welchem Jahr war das und war das jetzt wirklich genauso, wie ich das gerade noch im Kopf habe? Und ich glaube auch, dass da einiges vielleicht so ein bisschen vermischt wird und es könnte, glaube ich, echt lustig werden. Auch gerade, wenn so vielleicht mehrere Leute über das gleiche Thema reden.
Ja, das ist ja jetzt auch schon 10 Jahre her. Also man weiß ja, wie das ist mit der Erinnerung. Man denkt, man weiß noch genau, wie es gewesen ist. Aber teilweise waren die Sachen dann doch irgendwie anders, wenn man dann die Bilder sieht oder die Videos sieht. Und im Rahmen von der Recherche zum Material für diese Doku haben wir natürlich auch alle jetzt in unsere Archive geguckt, was wir vor 9 oder 10 Jahren gemacht haben und Bilder und Videos und alles Mögliche. Und da sind Sachen rausgekommen, die habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
Ich habe mal einfach munter aus dem Nähkästchen geplaudert. Auch ein paar Dinge, die ich, glaube ich, noch nie erzählt habe. Also auch so schon, ja, es sind schon kleine Überraschungen dabei, glaube ich.
Ich glaube, einige werden sich auch wundern, also inklusive mir. Ich werde mich auch sicherlich wundern über Aussagen von manchen Leuten, die ich selber dann nicht mehr weiß oder noch nie wusste oder nie gehört habe. Ich glaube, das wird super interessant, aber vor allen Dingen, glaube ich, wird es auch super interessant für die Abonnenten oder für alle, die Hunt on Demand kennen, das mal so zu sehen, wie dieses ganze Zusammenspiel von Menschen ist und wer was von wem hält und diese ganzen...
Tim ist ein Arschloch.
Ja, natürlich. Wie läuft das denn eigentlich mit den Zahlungen bei Hunt on Demand? Abzocke.
Also ich krieg immer ganzen Batzen Hunderter in bar. Stellt auch keiner Fragen.
Nein, warum auch? Ja, also das wird wild. Ich bin wirklich tierisch gespannt, was daraus wird, weil der Produzent und Cutter, der kriegt jetzt eben das ganze Material zugespielt von allen Publishern und bringt das dann zusammen und ja, bin mal gespannt, was da noch für Bilder und Videos auftauchen aus vergangenen Zeiten.
Ja, ich habe auch schon so ein bisschen gestöbert. Ich glaube, ich will da noch ein bisschen was beisteuern. Ich habe so ein paar Videos gefunden. Das ist schon Gold, muss ich sagen. So, ich glaube, es ist der richtige Zeitpunkt, das in die Öffentlichkeit zu droppen.
Ja, jetzt kommen doch mal ein paar alte Schinken raus.
Es kommt alles raus. Der Speicher vom iPhone vergisst nicht.
Ja, und die Premiere von der Doku wird es auch auf der Messe in Dortmund geben.
Ah, da bin ich gespannt drauf. Also ich freue mich, das zu sehen. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich da erzählt habe an dem Abend. Als ich interviewt wurde, war ich so tierisch müde und es war so spät. Also vielleicht war ich auch völlig verwirrt, keine Ahnung.
Ach, irgendwas wirst du schon gesagt haben.
Ja, irgendwas werde ich schon gesagt haben.
Aber apropos Messe rufen, natürlich gibt es dieses Jahr auch wieder die Kids-Fieb-Weltmeisterschaft.
Ja, unbedingt. Und ich hoffe, dass dieses Jahr sich endlich mal ein Mädchen meldet und antritt gegen diese geballte Jungs-Power, die wir die letzten Jahre hatten.
Ich würde mich auch tierisch freuen. Vor allen Dingen müssten Mädchen das doch eigentlich auch besser könnten. Also so von der Tonhöhe einfach, oder nicht?
Ja, also vielleicht haben die es von Natur aus einfacher. Das kann ich aber nicht beurteilen, weil ich selber nicht kann. Ich bin da einfach nicht der Geborene für. Und ich hoffe, dass wieder genauso viele sich bewerben wie das letzte Jahr. Ich bin mir auch sicher, dass es noch mehr sein werden. Also ist ja jedes Jahr mehr geworden und die Kinder wurden immer besser. Es wurden neue Techniken vorgeführt. Gerade letztes Jahr gab es ja dieses Kind, das hat diesen Ton gemacht. Ich weiß gar nicht, das sah aus wie ein Reh, was da oben auf der Kanzel saß.
Ja, der Jakob war das, glaube ich.
Der Jakob. Ja. Wie kann man sich denn bewerben, Tim?
Ja, also es sind schon einige Bewerbungen eingegangen, aber die Bewerbungsfrist läuft ja jetzt noch eine gewisse Zeit und besonders jetzt in den Weihnachtsfeiertagen könnt ihr euch dann wirklich auch die Zeit nehmen, euch zu bewerben und euer Bewerbungsvideo zu schicken über Instagram an Hand on Demand oder an die Hunter Brothers oder per Mail könnt ihr es auch schicken an support@hand-on-demand.com. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr auf eure Bewerbung. Wir sind sehr gespannt, was da dieses Jahr reinkommt. Es gibt ja völlig verschiedene Techniken, mit denen man das machen kann. Es muss halt nur ohne Hilfsmittel sein. Also mit dem eigenen Körper und mehr darf man nicht benutzen. Seid da kreativ. Vielleicht findet ihr ja sogar noch eine bessere Technik, als es Papa Reimann damals gemacht hat. Wer weiß.
Gibt es denn auch wieder tolle Preise zu gewinnen?
Ja, es gibt einige tolle Preise zu gewinnen. Also jeder Teilnehmer bekommt natürlich ein riesen Hand-on-Demand-Goodie-Bag sowieso schon mal und eine Teilnehmerurkunde. Und dann gibt es für die ersten drei natürlich dann noch besondere Preise. Das verkünden wir aber noch, was das sein wird. Ja, also alle Kinder, Jungs, Mädchen im Alter von 6 bis 15 Jahren, macht mit. Und auch die in den vergangenen Jahren schon mitgemacht haben, können natürlich wieder antreten.
Ja, also man kann unterm Strich sagen, es wird auf jeden Fall keinen Verlierer geben. Es gibt nur Gewinner und die Erstplatzierten, die kriegen natürlich wieder einen dicken Hauptpreis.
Schickt eure Bewerbung an uns, an Hand on Demand, an die Hunter Brothers oder per Mail an support@hand-on-demand.com. Bis zum 12. Januar könnt ihr euch bewerben. Wir freuen uns.
Und es gibt noch einen anderen Hauptgewinn. Nicht auf der Messe Dortmund, sondern bei uns im HOD Club.
Ein neues Gewinnspiel im Hunting Club.
Wir haben ja jetzt seit einiger Zeit auch unseren Optikpartner Leica bei Hand on Demand. Und die hauen jetzt zu Weihnachten richtig einen raus. Und zwar ein Geovid-Verglas 8x42. Das gibt es im HOD Club zu gewinnen mit Entfernungsmesser drin. Vom 22.12. bis zum 6.1. könnt ihr da mitmachen. Ist wirklich ein Top-Glas. Ruven, du weißt es, Jens und ich jagen ja schon seit Jahren mit Leica. Und das ist einfach, was die Qualität angeht, natürlich top.
Ich bin fest davon überzeugt, dass das ein sehr geiler Gewinn ist.
Aber Ruven, neben dem, dass es natürlich bei Hand on Demand immer tolle Sachen zu gewinnen gibt, gibt es auch tolle Filme auf Hand on Demand. Von daher würde ich sagen, ab zu den Top 3 Filmen des Monats.
Die Top 3 Filme des Monats.
Ist es schon wieder soweit, Tim? Die Absolut. Top 3 des Monats. Also es war mal wieder nicht leicht, denn es ist jetzt passend zur Saison so viel Drückjagdmaterial hochgeladen worden und ein Film ist besser als der andere und schweren Herzens musste ich dann mich für einen entscheiden und deinen Film diesmal rauslassen, Tim. Du warst nämlich schon beim letzten Mal dabei.
Weißt du, das finde ich echt gemein. So, ich stehe auf meinem Drückjagdstand, erlege einen schwerkranken Hirsch, erlege eine krankgeschossene Sau und wer klatscht? Keiner.
Keiner,
ja. So, da tut man mal was Gutes, ja. Weitgerechte Jagd im Hunting Room. Nein, Man kommt noch nicht mehr in die Top 3.
Du kommst nur mit Skandalen in die Top 3. Ja.
Gefühl habe ich auch. Okay, fahren Sie fort, Herr Rufen.
Wobei, einen kleinen Skandal gab es im Top 3-Film auch, den ich gewählt habe. Es ist nämlich der Film von Marius, Drückjagd in Tschechien, Volume 5. Sehr, sehr gut produzierter Film. Sehr spannend, wie man es gewohnt ist von Marius. Aber es gab auch eine Szene, die wurde in der Community heiß diskutiert. Es ging da um ein Stück Rotwild. Ich will es eigentlich gar nicht jetzt auflösen, was da genau passiert ist, sondern schaut euch einfach den Film an und ja, bewertet das selbst. Ihr habt ja die Möglichkeit, Kommentare zu schreiben. Reger Austausch ist also möglich und ja, Top 3, Marius in Tschechien.
Am besten kann man Dinge beurteilen, wenn man sie selber gesehen hat. Von daher Film einfach mal anschauen und kommentiert, was ihr davon haltet. Ja, Rufen, Platz 2, der geht nicht an dich. Also nur zum Teil. Aber offiziell geht er an Feld und Jagd.
Weit mal Zank. Es sieht nicht so aus, aber es ist kein Keiler. Guck mal vorne die Zähne.
Ja, aber genau so einen haben wir auch geschossen. Ja,
Weidmannszank.
Also ich denke, wir haben hier wirklich ein paar sehr schöne Szenen am Schilf mit ein bisschen Restschnee einfangen können. Und ich freue mich tierisch. Ein Jagdtag, wie ich ihn, glaube ich, lange nicht vergessen werde. Weidmannszahl und Weidmannszank. Ja,
Weidmannszahl, Lukas. Freut mich sehr.
Danke, sorry, Nico.
Ja, alles gut.
Und soweit ich weiß, ist das eure erste Collaboration, oder?
Ja, das ist richtig. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ich jetzt noch überhaupt eine Chance habe, in der Top-3-Liste zu erscheinen diesen Monat. Aber ja, du hast recht, es ist unser erster gemeinsamer Film gewesen. Und es hat mir riesig viel Freude bereitet, muss ich sagen. Denn Lukas und ich, beziehungsweise Lukas und Nikolaus und ich, waren dieses Jahr Standnachbarn auf einer Jagd im Norden. Für mich war es eine der spannendsten Jagden, obwohl ich selbst am Ende in Anführungszeichen nur ein Stück Wild erlegt habe.
Warum war das so spannend für dich?
Warst du schon mal auf einer Schilfjagd?
Ja.
Dann kennst du mit Sicherheit dieses Gefühl, du gehst auf den Stand, ist noch alles ruhig und dann plötzlich so mit dem Hundeschnallen und so fängt es an schon hier und da so zu knacken. Du hörst, oh ja, es ist auf jeden Fall wild da. Und dann musst du dich aber die ganze Zeit so richtig konzentrieren, weil du hast ja meistens nur enge Schneisen, aber die ganze Zeit hörst du, wie das Wild im Schilf hin und her zieht, wie es Kreise dreht um die Hunde, wie es sich drückt und steckt und dann doch kommt. Und das fand ich so spannend, dass ich, obwohl ich wie gesagt nur eine so richtige Chance hatte im Tag, ist eine der spannendsten Jagden mal in diesem Jahr. Für mich persönlich.
Das kann ich komplett nachvollziehen. Also wirklich dieses Knacken. Also besonders, wenn an diesen Tagen dann noch so ein bisschen Wind ist und es kalt ist. Und dann knackt es halt gefühlt die ganze Zeit. Und man kann so super schwer unterscheiden, war das jetzt ein Wildknacken oder war das jetzt ein Windknacken? War das ein Hundknacken? Aber wenn dann Wild kommt, dann hört man, dann weiß man, dass es Wildknacken ist. Also das hört sich dann immer noch ganz anders an. Aber man greift ja dann nach jedem Halm akustisch, wenn man sitzt, um nichts zu verpassen. Kann ich komplett verstehen. Also so eine Schilfjagd, da ist man die ganze Zeit auf einem guten Puls unterwegs.
Also es ist sehr anspruchsvoll auch für die Konzentration, dass man da die ganze Zeit so auf 100% ist. Und es war auch so schön und hat so viel Spaß gemacht, dass wir gesagt haben, das war nicht unser letztes gemeinsames Filmprojekt.
Und der Film ist unfassbar gut bewertet. Also das ist ja keine Jagen-NRW-Produktion, sondern Lukas bzw. Nikolaus hat den Film geschnitten.
Genau.
4,94. Und das bei 473 Bewertungen. Das ist schon Brett.
Ich habe einen Voice-Over gemacht. Nikolaus hat geschnitten. Und dann haben wir so, jeder hat so seinen Teil beigesteuert. Und es hat aber echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Also war echt sehr, sehr schön.
Eine richtig schöne Gemeinschaftsproduktion.
Genau. Vielen Dank nochmal an Lukas und Nikolaus an der Stelle. Ja, Platz 1, Tim. Da gibt es diesen Monat aber keine zwei Meinungen, oder?
Getroffen. Ach du Scheiße! Was ist das denn? Ach du Scheiße! Was ist das denn?
Gero, du hast das Thema Hirschjagd durchgespielt. Du hast es durchgespielt.
Also, wenn in einem Hand-on-Demand-Film der potenzielle neue SCI-Weltrekord Maral erlegt wird, dann gibt es da keine zwei Meinungen, ob man jetzt Trophäenjäger ist oder nicht. Aber diese Jagd von Gerold und Paul in Kasachstan mit Westfalia zusammen auf den Maral ist einfach das Wahnsinnigste, was man sich vorstellen kann, zumindest was ich mir vorstellen kann, was ich je gesehen habe. Und alles, was in diesem Film passiert, inklusive die Freude darüber, diesen Maral erlegt zu haben, nach tagenlangem Ausharren, Reiten und sich komplett fertig machen, ist einfach nur unfassbar gut.
Stimme ich ganz zu. Und ich muss sagen, früher, als es so, es gab ja schon immer Videos auf YouTube über, ja, Maraljagd und sowas, Steinbockjagd, Kasachstan. Das waren dann meistens nur so kleine Clips von irgendwelchen Outfittern, die eigentlich nur so die Highlights hatten, so Abschuss und der Jäger, der sich so übertriebenst freut. Da dachte ich mal, ey, wie unsympathisch, die rasten immer so völlig aus. Aber nach dieser Filmserie, die jetzt ja immer noch nicht zu Ende ist, von Paul und Gerold, kann ich das auch so richtig gut nachvollziehen, wie sehr die sich freuen. Also, und ich freue mich auch mindestens genauso für sie.
Also, es ist eine glatte 5-0er-Bewertung bei 470 Bewertungen. Und das werden über die nächsten Wochen sicherlich noch deutlich mehr werden. Der Film ist ja noch gar nicht so lange online. Es ist einfach unfassbar, wenn man diesen Film sieht und sieht, was da für Strapazen auf sich genommen wurden, dann werden da 3-4 Tage im Camp ausgeharrt, weil einfach Nebel ist und man nichts machen kann. Dann kann man endlich raus, dann muss man wieder reiten und ach, man braucht so viel Glück und Können letztendlich aber auch, man muss sich vorbereiten und wenn man diesen Film sieht, dann, ich finde, man fühlt es einfach komplett, warum man sich so freut. Und ich glaube, auch wenn der Maral jetzt nicht so riesengroß gewesen wäre, ein anderer gewesen wäre, hätte sich Gerold ähnlich gefreut,
ja,
dass da so ein unfassbar riesiges Tier mit so einem beeindruckenden Geweih in dieser kargen Landschaft entstehen kann.
Ja, ist unglaublich, ne?
Kommt mit, also verstehe ich einfach nicht.
Ich musste immer an diesen Urzeithirsch denken. Mhm. Kennst du dieses Skelett, was da irgendwo ausgestellt? Ich weiß gar nicht wo, da gibt's ja dieses eine berühmte Skelett mit diesem riesigen Hirsch. Und da muss ich irgendwie immer dran denken, wenn ich dieses Thumbnail sehe.
Exakt, genau daran muss ich auch denken, an diesen urzeitlichen Hirsch. Ich glaube, da gibt es verschiedene Museen, in denen die stehen. Ich habe den auf jeden Fall auch schon gesehen. Der ist mir, hat sich sehr eingebrannt in mein Gehirn.
Absoluter Wahnsinn. Also ich feiere nächstes Jahr auch nach Kasachstan. Jetzt nach dieser Serie freue ich mich da so richtig krass drauf, weil ich habe jetzt gesehen, boah geil, das ist genau so ein Abenteuer, wie man sich das eigentlich wünscht, einmal im Leben zu machen. Und diese Filme haben mich so heiß gemacht. Es ist einfach nur geil. Also muss ich auch echt sagen, Paul und Gerold haben sie richtig, richtig gut gemacht.
Ja, es ist einfach mega. Willst du mich nicht vielleicht mitnehmen? Ich bin noch mittlerweile wieder gut im Gehen. Du weißt ja, ich rauche nicht mehr.
Ja, also wenn du es gesehen hast, Gerold und Paul, die sind ja gerannt in dem Film über mehrere Kilometer durch Flüsse und Stock und Stein. Traust du es auch schon zu?
Nix Problem.
Nix Problem? Ja, das muss ich erstmal sehen. Also Einstellungstest machen wir vorher.
Machen wir einen Wettlauf.
Ein Sportabzeichen. Und wenn du das geschafft hast, dann kannst du gerne mitkommen.
Herrlich. Ja, toll. Wirklich. Ich freue mich jetzt noch auf den letzten Teil, der jetzt bald kommen wird. Und dann ist das wirklich eine unfassbare Serie, die zwei da hingelegt haben. Auch schon vorher mit den Steinböcken. Im letzten Teil jetzt ja nimmt Paul die Waffe und jagt auf den Maral. Und ihr müsst euch den Film sowieso anschauen, allein um zu erfahren, warum Gerold den Maral geschossen hat, also diesen Großen, und nicht Paul. Das war nämlich keine Bruderliebe, sondern das wurde anders entschieden. Schnick, schnack, schnuck, wie echte Männer das machen. Rufen, das ist heute ja irgendwie ein richtiger Skandal-Podcast, den wir haben, ne? Ich bin auch ein bisschen aggressiv.
Aggressiv? Ich sag ja, das Rauchentzug und Klaus Kinski, ich erkenne immer mehr Parallelen zwischen dir und diesem legendären Choleriker. Was ist passiert?
Ich habe in den letzten Wochen auf jeden Fall auch schon öfter den Satz gehört: Tim, bitte tu uns alle den Gefallen und fang wieder an zu rauchen. Nein, mach ich nicht. Ich zieh durch. Könnt mich mal. Und immer, wenn einem die Zigarette dann so dahingehalten wird: Tim, willst du nicht hier doch noch mal einen Zug einfach mal so?
Ja, das macht man aber nicht. Das ist auch gemein.
Das ist richtig gemein. Aber ich bin stark. Ich habe einen starken Willen. So ist es. Aber es gibt noch einen Skandal. Absoluter Skandal-Podcast hier. Und zwar bei uns in der Eifel durchs Jagdrevier fließt ein Bach.
Ja.
Ein schöner, kleiner Bach. Manche haben das schon mal gesehen, wenn wir in der Angeln sind.
Ich habe sogar schon mal eine gegessen aus eurem Bach. Mit Jens zusammen.
Ja. Das ist ein Traum. Ganz leckere Fische sind da drin. Also nur Bachforellen sind da drin, ansonsten nichts. Auf jeden Fall ist dann aufgefallen, jemandem aus dem Dorf vor ein paar Wochen, dass tote Fische den Bach runtergespült werden.
Was? Tote Fische?
Tote Fische, ja.
Wie kann das denn sein? Das ist
schon so komisch. Also so 2-3 Stück hat sie irgendwie gesehen vor ein paar Wochen. Und ich so, okay, hol mal einen raus, guck mal, wie die aussehen. Und eigenartig. Ja, dann ein paar Tage später schon wieder. Und mittlerweile sind, glaube ich, dokumentiert bestimmt 20 oder 25 tote Forellen in diesem Bach.
Entsorgt da irgendjemand seinen Aufbruch illegal, oder?
Ist natürlich der erste Gedanke, ne? Aber es ist eigentlich wirklich so ein mehr oder weniger kristallklarer Bergbach, der dann unten durchs Dorf fließt. Da fließen dann so 3-4 Bäche aus den verschiedenen Tälern zusammen. Aber wirklich ein ganz kleiner Bach und auch an super vielen Stellen alles so voller Schaum. Kennst du das, wenn Wasser so anfängt zu schäumen?
Ja, ich hätte meine Hand dafür ins Feuer legen können. Also wenn man so richtig durstig ist, könnte man aus dem Bach raus trinken. So.
Ja, weißt absolut. Du? Also ich würde es nicht unterm Dorf machen, machen, sondern überm Dorf. Aber es geht. Also es gibt da, das kommt teilweise aus Quellen oben.
Auch. Ja, das ist doch das gute alte Vulkaneifelwasser. Ich glaube, Gerolsteiner, die zapfen doch auch bei eurem Bach an, oder?
Ja, bestimmt haben die sich auch schon mal was abgezapft von unserem Wasser. Naja, aber auf jeden Fall tote Fische. So, und das ist natürlich, also wir sind ja Pächter des Baches und das freut uns natürlich gar nicht. Und da waren auch also kleine, große Forellen und komische Sachen wurden da beobachtet und dieser Schaum und alles drum und dran. Was denkst du, Ruben? Was könnte es sein?
Ja, weiß ich nicht. Ist da vielleicht irgendwie ein Stück Wild drin verendet? Aber da wird doch nicht der Bach kippen, oder? Hat da irgendjemand was entsorgt illegal? Oder weiß ich nicht. Ich finde es sehr, sehr dubios. Also
wir machen das jetzt mal so wie bei Wer wird Millionär. Du kriegst Antwortmöglichkeiten von mir, ja? Also, Antwort A. In diesem Bach sind zu viele Kastanien gefallen und der Gärungsprozess der ganzen Kastanien im Bach führt dazu, dass dieser Schaum entsteht und die Fische tötet.
Ja, okay.
Antwort B, es sind nicht die Kastanien, die in den Bach fallen und ihn vergiften, sondern es sind Eicheln. Und wir wissen ja alle, wir haben diese Eichelmast. Und es sind so viele Eicheln, dass die eben den Bach vergiften, diesen Schaum entwickeln und die Fische sterben. Oder Antwort C, es liegt daran, dass gewisse Landwirte so viel Gülle ausgebracht haben, dass diese durch Regenfälle in den Bach gelangt sind und den Bach so vergiftet haben.
Ausschlussprinzip, Schaum, Schaum im Bach klingt für mich irgendwie so nach irgendwas Organischem, so irgendwie. Eicheln, weiß nicht, die fallen ja auch woanders in den Bach, Kastanien auch. Gülle klingt schon nach einem Problem, so. So Nitrat, Grundwasser, weiß man ja, das kann schwierig sein. Und so eine Forelle, die ist doch auch sehr anspruchsvoll an ihren Lebensraum, oder?
Extrem, die braucht sehr viel Sauerstoff.
Ich logge ein C.
Gülle, ja, die Antwort auf dieses Problem und diese Frage ist richtig, Rufen. Aber nicht nur, weil das richtig ist, sondern weil alle Antwortmöglichkeiten richtig sein können und man es nicht weiß.
Oh.
Also tatsächlich ist es so, dass Kastanien und Eicheln, wenn sie zu dieser Jahreszeit in den Bach fallen, dafür sorgen können, dass dieser Schaum entsteht.
Ja.
Das ist aber faktisch für die Fische eigentlich nicht giftig. Eigentlich ausgeschlossen, dass die Fische deswegen sterben konnten. Viel wahrscheinlicher ist es tatsächlich, dass es durch die Gülle, die rausgebracht worden ist zu der Zeit und die massiven Regenfälle dazu gekommen ist, dass zu viel ja von in Gülle enthaltenen giftigen Stoffen in den Bach gekommen sind und die Fische da gestorben sind. Und das Kuriose an der Sache ist dabei auch noch, dass das sogar legal ist.
Gülle auf die Felder, das muss auch sein, aber es sollte halt nicht eigentlich so in die sensiblen Naturräume gelangen. Ne, in dem Maße. Also ich finde es schon sehr bedenklich. Auf jeden Fall ein Grund, glaube ich, da mit den Landwirten sich mal zusammenzusetzen und über den Vorfall zu sprechen.
Ja, also es gibt da Regelungen für, wie viel Gülle wann und wo rausgebracht werden kann, eben damit diese Sachen nicht passieren. Aber es ist wohl so, dass das alles noch im Rahmen sein soll. Wir sind selber noch nicht so hundertprozentig glücklich mit dieser Antwort und finden auch, es kann auch irgendwie nicht sein, dass so viel Gülle rausgebracht werden kann, dass da hunderte Fische im Bach dran verenden. Also irgendwie, wenn uns da jemand aufklären kann, der diesen Podcast hört, schreibt uns gerne bitte eine Nachricht an Hand und Demand oder direkt auch gerne an Hunting Room, an Jens und mich, was ihr denkt, woran es liegen könnte oder ob das eine Kombination aus diesen Sachen ist, man da vielleicht jetzt nochmal Wasserproben nehmen sollte, etc. Wir würden da wirklich gerne eine befriedigendere Antwort bekommen als die wir bis jetzt von den Behörden bekommen haben.
Aber das heißt, ich habe ja gerade C eingeloggt und es war ja im Prinzip auch richtig. Was habe ich denn jetzt gewonnen?
Bringe ich dir am Sonntag mit, Rufen. Ich lasse dir ein Schwein durch.
Ja, sehr großzügig.
Bevor es wieder zu bunt wird.
Ja. Mein Gott, ey, hoffentlich gibt es nicht noch mehr Skandale. Ich wünsche eurem Bach gute Besserung, sag ich mal. Weil beim nächsten Hutwi hätte ich schon Interesse, nochmal so eine schöne Forelle zu verspeisen.
Absolut, ich hoffe, es leben noch welche. Die ziehen da ja gerade auch hoch zum Leichen. Ne? Das ist ja gerade die Zeit.
Ungünstiger Zeitpunkt.
Ja, absolut, absolut. Ja, Freunde, und so kommen wir zum Ende des Jahres. Aber das bedeutet nicht, dass nicht noch einiges passiert. Ihr wisst es genau, am ersten Weihnachtstag. Jurassic Jelena, die neue Staffel, kommt online auf Hand on Demand. Folge 1 am ersten Weihnachtstag, Folge 2 am zweiten Weihnachtstag und Folge 3 rufen. Wann machen wir es? Am 31. Dezember oder am 1. Januar?
Ich würde eher sagen am 1. Januar, weil am 31. sind die Leute alle besoffen.
In unserem Alter doch nicht mehr. Haben wir doch festgestellt, dass wir viel ruhiger geworden sind mit der Zeit. Wir schauen mal. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es 3 oder 4 Teile werden. Wir werden sehen.
Wir werden sehen.
Da könnt ihr euch, glaube ich, auf jeden Fall drauf freuen.
Wunderbar, Tim. Also ich glaube, wir haben auch wieder genug Unsinn erzählt. Schauen wir mal, welche Skandale dann demnächst auf uns zukommen.
Mhm.
Und dann sehen wir uns in alter Frische im neuen Jahr.
Ja, Freunde, und an alle da draußen eine schöne, entspannte, besinnliche Weihnachtszeit. Vielleicht noch das ein oder andere Waldmannsheil auf Drück- oder Treibjagd oder im eigenen Revier. Passt auf euch auf. Bleibt gesund und dann hören wir uns wieder im Januar.
Ja, lasst euch reich beschenken, Waldmannsheil und bis zum nächsten Jahr.